Performance Skills, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr hört, meine Stimme ist wieder ein bisschen besser. Im Gegensatz zur letzten Folge, wo ich nicht so stimmlich aktiv war. Aber jetzt gibt es wieder ein bisschen mehr von mir. Genau, und wir haben heute eine Folge, die wir für den Thieme Verlag oder wo wir für Thieme wieder in der Ergopraxis ein Thema genauer beleuchten. Und dazu haben wir uns heute zwei Interviewgäste hergeholt, und zwar die Jessica Liers und den Jan Bargfrede. Und sie erklären uns oder beleuchten das Thema Bewerber-Tsunami etwas für uns. Das ist ein Artikel, den sie in der 322 der Ergopraxis geschrieben haben. Und genau, bevor wir jetzt weitergehen, stellt euch doch einmal vor, wer seid ihr, was habt ihr bisher gemacht? Hallo.
Hallo. Ja, ich bin Jessica Liers. Ich bin seit 2009 Ergotherapeutin mit den Arbeitsschwerpunkten Pädiatrie und Psychiatrie und habe 2017 dann die Praxis meiner damaligen Chefin übernommen und sammle seitdem fleißig Erfahrungen im Chefinsein und habe im Prinzip meine Praxis in einem interdisziplinären Team. Also wir sind ein großes Therapiezentrum mit Ergo-Physiologo und so handeln da sozusagen als Dreigestirn in der Chefetage und profitieren da voneinander und miteinander. Und letztendlich vor 2 Jahren durch den Covid-Beginn haben sich auch für uns natürlich die Karten neu gemischt und seitdem sind wir immer wieder dabei, hier Dinge neu zu denken. Ja. Und dann kam Jan ins Spiel.
Genau, hallo auch von mir, Jan Bargfrede, und ich hatte bis Anfang letzten Jahres mit Ergotherapie gar nichts zu tun. Ich habe nämlich eine Agentur für Online-Marketing, da am liebsten strategische Beratung. Und wir haben den Schwerpunkt darin, Coaches und Berater dahin zu bringen, dass sie ihr Wissen in Produkte verwandeln können. Und das passte bei der Ergotherapie ganz gut, weil wir dann auch auf Wissen gestoßen sind, was unserer Meinung nach noch in anderer Form sozusagen auf die Strecke gebracht werden kann. Und das können wir uns gleich bestimmt noch näher angucken. Die Ergotherapie hatte auch noch ein bisschen Nachholbedarf, glaube ich, an manchen Stellen.
Das stimmt, die Ergotherapie kann viel, sehr, sehr viel sogar, aber da hat sie vielleicht sogar ein bisschen Nachholbedarf.
Gibt es auch einschlägige Umfragen darüber, tatsächlich, ja. Jetzt wollen wir so ein bisschen, jetzt habt ihr das Thema Bewerber-Tsunami formuliert. Das heißt, es geht natürlich auch um Fachkräftemangel bei uns auch im Bereich. Bei jedem ist es ja mittlerweile jetzt angekommen. Also wir haben Fachkräftemangel, viele Praxen leiden darunter. Und für die Praxen ist es oft ein vielschichtiges Problem. Vielleicht könnt ihr für unsere HörerInnen das einmal skizzieren.
Genau, also da würde ich einfach mal anfangen. Ich erlebe es ja im Prinzip am eigenen Leib. Was passiert dadurch, dass wir wenig Leute, weniger Bewerber bekommen, wenig Initiativbewerbungen, sondern da wirklich gucken müssen, okay, wer kennt wen, Vitamin B anzapfen müssen und so weiter. Tatsächlich ist es so, das werden viele Therapeutinnen auch kennen, wir haben einfach Einnahmeausfälle durch eben die Nichtbesetzung der Stellen. Das heißt, wir können bestimmte Kapazitäten ja einfach nicht anbieten. Es fehlen Leistungen, die dann eben nicht abgerechnet werden können. Und dadurch fehlt uns eben auch Umsatz. Mhm. Dann merken wir das, indem wir einfach unglaublich lange Wartezeiten haben und Wartelisten auch, teilweise mit Therapien erst nach 3 Monaten nach der Anmeldung beginnen können, weil wir einfach vorher keine Kapazitäten dafür zur Verfügung haben. Und wir auch bei Therapien, die abgesagt werden müssen, zum Beispiel wenn eine Kollegin krank ist, gar keine Vertretungsangebote anbieten können. Das heißt, die Leute dann wirklich einfach nicht versorgt werden von uns. Ja, dann haben wir auch das Problem, teilweise je nach Fachbereich natürlich, dass wir auch Behandlungen komplett absagen müssen und in andere Praxen verweisen müssen, weil wir sagen, zum Beispiel in den Hausbesuchen, okay, in dem und dem Umkreis ist im Moment keine Therapeutin, die Kapazitäten hat, aber wir wissen, 10 Kilometer weiter gibt es noch eine Praxis, die haben Kapazitäten, dass wir uns da gegenseitig eben die Leute tatsächlich zuweisen müssen.
Habt ihr das, da kurz mal einhaken, habt ihr das abgesprochen unter den Praxen? Wie ist es da? Also seid ihr da sozusagen in Kontakt?
Ja, genau. Das heißt, wir wissen da ungefähr, wo gerade welche Auslastungen so ein bisschen sind. Es sind so ein paar Praxen, mit denen wir hier regelmäßig oder mit denen ich regelmäßig im Austausch bin und weiß dann, okay, die sind gerade auch einfach proppevoll. Oder da hat gerade jemand angefangen oder ist aus der Elternzeit zurückgekehrt. Das sind dann natürlich so Glücksmomente. Und dann ja, können wir da sagen, okay, versuchen Sie es doch mal. Ob es dann funktioniert, wissen wir nachher nicht. Ob die tatsächlich dort auch unterkommen, dann die Klienten. Aber ja, zumindest kann man es immer wieder anbieten. Ja,
Es ist
ein.
ja, ist natürlich auch für die Mitarbeiter, die da sind, ist es natürlich auch sehr anstrengend, ne? So ein Fachkräftemangel, weil man ja nicht zu Rande kommt ein Stück weit. Ne? Das ist ja dann nochmal ein zusätzlicher Aspekt, dass die Mitarbeiter, die da sind, einfach merken, okay, ich muss arbeiten und arbeiten. Also natürlich kann man das als Unternehmen regeln, ne? Aber irgendwann ist halt eben auch der Tag voll, der
Ja,
Arbeitstag.
genau. Wir haben eine super hohe Auslastung der Terminpläne und dementsprechend dann auch eventuell Überlastungen vom bestehenden Team, ne? Das heißt, man muss dann immer gucken, was kann man gerade dem eigenen Team noch zumuten, was ist tragbar, wo kann man die entlasten, wo kann man vielleicht Strukturen schaffen, die wieder Kapazitäten schaffen, ohne halt zu provozieren, dass diejenigen sich auch schon nach neuen Stellen wiederum umgucken.
Okay, das heißt, es ist ein vielschichtiges Problem. Wie gesagt, ich kenne auch einige PraxisinhaberInnen, die ständig und stets suchen. Und auch ich habe eine Zeit in der Praxis gearbeitet und mussten viele Klientinnen zurückschicken. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich frage mal nochmal nach. Wie reagieren dann Klientinnen dann, wenn ihr sie weiterverweisen müsst? Fragen die auch mal nach, warum? Oder kommt das
Genau,
auf,
wir
das Gespräch?
machen das direkt ziemlich transparent. Wir haben halt eine Anmeldung, eine Rezeption mit ja, wo die Anmeldungen reinkommen. Und da die wissen dann schon immer, okay, wir haben da und da Aufnahmestopp oder Warteliste oder nehmen nur mit dem und dem, mit der und der Diagnose zum Beispiel, weil die passende Kollegin gerade Kapazitäten hat. Und dann sagen, kommunizieren die das ganz klar und sagen, es tut uns gerade total leid, wir sind in dem Bereich gerade sehr, sehr voll und es ist absehbar, dass dort keine Kapazitäten sind. Dann müssen sie sich woanders umschauen.
Okay. Ich würde gleich zur nächsten Frage mal rübergehen. Jetzt hat hier Sabrina, wie habe ich vorhin gesagt, eine toxische Lyrik mit reingebracht, weil die aus dem Badischen mich kommt. Also
Aus dem
früher,
Schwäbischen, oh mein Gott.
ja, die toxische Lyrik kommt aus dem Schwäbischen und du kommst aus dem Badischen. Genau. Früher galt bei vielen ArbeitnehmerInnen, also vor allem im Schwäbischen, hat Sabrina mir erzählt, schaffe, schaffe, Häusle baue. Das bedeutet so viel, wie das angebotene Geld für ArbeitnehmerInnen eben im Fokus stand. Wie aus eurer Sicht, was hat sich dahingehend denn für die heutige Generation verändert?
Naja, also man unterscheidet da ja immer gerne die Generationen nach Buchstaben und wir sind ja mittlerweile schon bei Z angelangt, davor
Okay,
von Generation.
erläutert das mal, ja.
Naja, es gibt also ziemlich bekannt ist immer Generation Y oder Generation Y und das sind so die Jahrgänge 1980 bis 1995, da rutsche ich auch noch gerade rein. Und mittlerweile spricht man von der Generation Z, die Gen Zs, die berühmten, die ab 1995 bis 2000 zehn geboren sind und die viele Sachen in Bezug auf ihr Berufsleben dann wieder anders denken. Also was für mich immer klar ist, ich habe eben uns unterhalten, hatten wir so ein schönes Beispiel, dass ich sagte, man träumt ja immer so das Leben im Camper zum Beispiel, ne? Und die Generation Y, so 1980 bis 95 eben, die stellen sich dann vor, dass sie in diesem Camper rumreisen und so einen Laptop auf den Knien haben und dann mit Blick auf den Strand da arbeiten. Und die Generation Z, die kann man sich so vorstellen, die sagt, ja, Camper ist okay, aber der Laptop bleibt draußen, ne? Die trennen sehr viel klarer. Bei uns gab es dann dieses Work-Life-Blending, sage ich, und dann nennt man das gerne, dass das vermischt wurde, möglichst so, dass gar keine Störstellen entstanden sind. Und die Generation Z, die trennt eben wieder sehr scharf, ne? Das war früher schon mal so, interessanterweise, also vor der Generation Y. Wurde auch gerne getrennt, dann ging man nach Hause und dann war Working 9 to 5 beendet und dann kam so eben Blending-Modelle irgendwann auf, dass man das möglichst cool mischen wollte und jetzt geht es wieder davon weg. Was heißt das im Umkehrschluss? Die Generation Z schaut anders auf Arbeit, ne? Die verwirklicht sich nicht mehr komplett da drin, die schaut eben, wie ihr sagt, nicht mehr drauf, wie viel Geld kann ich verdienen und wie viel Ansehen kann ich in meinem Job erreichen, sondern die schaut eher drauf, kann ich neben meinem Job, ganz klar neben meinem Job, noch mir das Leben aufbauen, was mir wichtig ist, mit den Werten, die aber nicht mehr an Arbeit so stark gekoppelt werden. Und das macht, glaube ich, schon einen Unterschied, einfach zum Beispiel in diesen Soft Skills, die man ja gerne als Arbeitgeber so abfragt und an diesen soften Arbeitsplatzfaktoren, die man dann so in die Stellenbeschreibung, ne, schreibt.
Ich finde das super interessant, Sabrina, weil
Alles gut.
in der Ergotherapie, Jan, gibt es diese Diskussion, ob Freizeit und Produktivität getrennt oder zusammen betrachtet werden muss teilweise. Ne, das, was du gerade sagst, ne, weil zum Beispiel bei mir, ich bin jetzt keine Generation Z, ich bin 87 geboren, ist es oft so, dass ich zum Beispiel Ergotherapie, ich weiß gar nicht manchmal, wo ich das für mich eingliedern soll, ob Freizeit oder auch Produktivität oder ist das beides. Deswegen finde ich es super interessant, dass du es nochmal so erläutert hast.
Ich habe da noch eine Frage und gehe so ein bisschen rein. Also ich bin Generation Y, ne? Und ich habe es so erlebt, auch bei, ich weiß nicht, Robert, du bist ja da auch so ähnlich und so in meinem Dunstkreis, die alle so etwa gleich sind, ist ja schon so, dass man so ein bisschen, zumindest früher und auch heute, sage ich da nicht unbedingt Nein zu einer Fortbildung, dass man so schon so der Fortbildungsjäger war. Also so unter der Woche hat man seine Stunden abgerockt in der Praxis und am Wochenende war man dann quasi komplett auf Fortbildung und die ganze Woche bestand quasi aus Ergotherapie. Und ich meine, Robert, unsere Hobbys beziehen sich ja auch auf unseren Beruf. Von daher haben wir da keine so Trennung drin. Kann man denn jetzt sagen, konkret für die Generation Z, und natürlich ist es nicht auf jeden anpassbar, dass die dann vielleicht eher sagen, nee, also eine Woche, eine Fortbildung am Wochenende, nee, das mag ich nicht. Oder also was unterscheidet sich da? Sind die dann eher vielleicht weniger drauf? Sollte man da als Arbeitgeber eher gucken, dass das dann in der Arbeits Zeit ist oder mehr rein oder was ergibt sich daraus jetzt gerade im Hinblick auf Fortbildung, weil das jetzt gerade so ein greifbares Beispiel ist?
Ja, also ehrlich gesagt glaube ich, der Trend geht dahin. Ich erlebe das auch bei Mitarbeitern bei mir in der Agentur, die in der Altersgruppe sind, dass die schon genauer dahin schauen, wo wir früher gesagt haben, hey, komm, Samstag, Sonntag arbeiten, das ist vielleicht sogar eine Auszeichnung, das ist so im Freundeskreis fast schon ein Prädikat. Ich arbeite viel, ne? Lieber Burnout als Boreout, so ungefähr. Und dass das heute schon genauer hinterfragt wird und die anders darauf schauen. Das insbesondere kann man es festmachen, glaube ich, an der Geldfrage. Das ist in Generationen davor nochmal anders als Erfolgskriterium manifestiert, würde ich sagen. Das ist, spielt immer weniger eine Rolle. Heute sind wirklich andere Entfaltungsmöglichkeiten wichtig. Arbeit muss zur Familie passen. Solche Sachen. Und was ich immer spannend finde, ist eigentlich, die Generation Y hat sich so ein bisschen davon wegbewegt, so strukturiert zu arbeiten. Ne? Da war plötzlich Flexibilität, Leistungsbereitschaft, Ehrgeiz war ein Mantra. Und das kehrt sich auch wieder ein bisschen um. Und es geht jetzt hin, dass wieder Sicherheit, Strukturen gesucht werden. Also es gibt ganz spannende Forschungen, dass die Generation Z sich jetzt zum Beispiel lieber in so Unternehmen wie die, ich sage jetzt mal, Deutsche Bank oder so, lieber wieder reingeht. Weil sie sagen, okay, das ist vielleicht nicht das, wo ich mich endgültig entfalten kann in meiner Stelle, aber das ist eine sichere Sache, ne? Und dann weiß ich, um 17 Uhr fällt der Hammer und dann kann ich nach Hause gehen und Sachen machen, die mir wichtig sind. Das hätte es in der Generation davor, glaube ich, weniger gegeben, diese Sätze und dann auch mit dieser Überzeugung vorgetragen, wie man das heute hört.
Spannend.
Find ich auch, ich finde, du triffst das echt so auf den Kopf. Weil aus meiner Erfahrung heraus, auch mit Kolleginnen, also dass oftmals das Problem ist, zum Beispiel, wenn eine gewisse Fleißarbeit geleistet werden sollte, ne, eine Ausarbeitung eines neuen Befundsbogens oder eben ja, ein neues Konzept, was entwickelt werden soll. Dann bin ich mir so derjenige, der sagt, okay, ich mache das, ne, zu Hause auf dem Laptop, auf der Couch oder so. Und andere sagen dann, ja, kriegen wir dann ja auch dann die Arbeitszeit dafür, ne? Und das fällt mir schon auch definitiv so auf. Und da ist halt die Frage, vielleicht auch nochmal an euch, was ist dann, besser? Also wie seht ihr das? Oder braucht man so ein gesundes Gleichgewicht? Oder sagt ihr auch, ne, du, Jessica, als Unternehmerin, nee, es wäre schon ganz schön, wenn man jetzt nicht irgendwie um 17 Uhr den, weiß nicht, den Hammer fallen lässt und dann damit nichts mehr zu tun haben möchte?
Also ich glaube tatsächlich, das, was du gerade gesagt hast, dass das schon so ist, dass man gucken muss, dass man so ein Gleichgewicht hinbekommt für die Kollegen und fürs Team. Also es ist ganz klar, dass sowohl die jüngeren als auch die älteren Mitarbeiterinnen heutzutage sehr, sehr informiert und sehr, sehr selbstbewusst sind, ne? Und die genau wissen, okay, ich kann mir meine Stelle aussuchen. Es ist Fachkräftemangel und wenn mir das hier nicht gefällt, dann suche ich mir halt woanders was. Und da zu schauen, okay, was kann ich anbieten, dass man ein gesundes Mittelmaß findet zwischen, okay, ich fordere zwischendurch mal Arbeiten ein, die lästig sind und die vielleicht auch mal außerhalb der Arbeitszeit gemacht werden müssen als Überstunden. Und gucke dann aber wieder an einer anderen Stelle, wo kann ich vielleicht Freiheiten bieten oder mit Fortbildung oder wie auch immer da irgendwelche, ja, Gimmicks mir einfallen lasse, um dann ja dem wieder entgegenzukommen.
Es ist ja auch zu lesen, gerade in Stellenausschreibungen steht ja mittlerweile sehr oft, was ja auch ganz gut ist, Fortbildungszeit wird gegeben, soll was zum Beispiel, ne?
Wo ich auch noch vielleicht einen Blick drauf werfen würde, na, wenn ich sage, Generation Z fängt bei 1995 an, dann ist das natürlich auch eher eine kleinere Gruppe derer, die ich womöglich suche mit einer Stellenausschreibung. Ich muss mir halt einfach mal überlegen, wen ich anspreche, ne? Weil die Leute wollen gefunden werden, glaube ich. Ich sage in meinen Coachings immer, das erste Spiel, was der Mensch lernt, ist Verstecken. Und Verstecken macht keinen Spaß ohne gefunden werden. Das ist so eine Grundfunktion von uns Menschen, glaube ich, dass wir auch gesehen werden wollen, gefunden werden wollen. Und dann muss ich mir anschauen, wenn ich zum Beispiel Bewerbungen so platziere, und dann geht es schon ein bisschen mehr Richtung wirkliche Funktion des Bewerber-Tsunamis, muss ich mir überlegen, wen erwische ich denn zum Beispiel in dem Medium, ne? Wenn ich hinterher auf Instagram beispielsweise gehe, dann erwische ich wahrscheinlich eher Generation Z als die etwas Älteren. Bei Facebook verschiebt sich das zum Beispiel, ne? Und dann muss ich mir angucken, wen erwische ich da und in welcher Art spreche ich ihn dann dort auch an, ne? Die Generation vor 95, vielleicht die ab 1980 oder 85, die da kann ich schon eher damit punkten, dass ich sage, hey, du kannst dich zum Beispiel, du kannst hier Verantwortung übernehmen. Ne? Das ist mir in meinem beruflichen Leben immer wichtig gewesen. Zu Zeiten, als ich noch angestellt war, habe ich mich immer geärgert, wenn man mir nicht genug vertraut hat und mir nicht Verantwortung übertragen hat. Und das war einer der Beweggründe für mich hinterher, mich selbstständig zu machen. Und ich glaube, das weiß jeder Selbstständige, das ist schwierig zu vereinbaren mit Working 9 to 5. Und ich habe lieber Sicherheit als Leistungsbereitschaft, ne? Was nicht heißt, dass Angestellte jetzt per se nicht leistungsbereit sind, aber es ist dann ja eine Zuspitzung, das zu wollen. Und dann muss ich in der Ansprache der Leute gucken, auch welcher Generation entsprechen die vielleicht, welche Zielgruppe ist in diesem Medium, ne?
Das ist eine wunderbare Überleitung eigentlich zur nächsten Frage. Entschuldigung, wenn ich dich da ein bisschen unterbreche, weil dann können wir jetzt genau auf die konkreten Mittel eingehen. Also das Thema Digitalisierung zieht ja auch in die Heilpraxen ein. Und mit welchen Mitteln können ArbeitgeberInnen konkret ihre Stellenausschreibungen attraktiver machen, wenn wir doch jetzt gerade bei dem Thema sind?
Genau, also diese Frage haben wir uns im Prinzip vor Monaten auch gestellt, als es hier wieder hieß, okay, wir brauchen neue Leute, neue Mitarbeiterinnen. Und haben uns dann mal, also Jan kannte ich ja durch ein anderes Projekt, haben uns schon überlegt, okay, wie können wir das schaffen, auch einen Bewerberprozess sozusagen von Anfang bis zum Ende digitaler zu machen und leichter zugänglich, ohne Medienbrüche. Das heißt, ich muss nicht, sehe irgendwo eine Stellenausschreibung und fange dann an, muss eine Bewerbung tippen, dann die Bewerbung ausdrucken, in einen Briefumschlag packen, dann zur Post fahren, gucken, ob ich eine Briefmarke habe, dann hat die Post zu, dann fahre ich nur zum Briefkasten, wie auch immer. Also es ist ja einfach unglaublich aufwendig, eigentlich so eine Bewerbung zu schreiben oder eine Bewerbung zu bekommen als Unternehmer. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wie kann man das Ganze digitaler und einfacher machen?
Genau. Wir haben einfach erstmal geguckt, wenn wir das Produkt hinterher Bewerber-Tsunami genannt haben oder das Projekt, dann steht das ja doch in krassem Widerspruch zu dem, was Jessi eben gesagt hat, dass überall Fachkräftemangel herrscht und Um das aufzulösen, haben wir geguckt, was passiert denn bisher in der Praxis, ne? Und hier war es, das darf ich glaube ich so sagen, so, dass eine dauerhafte Annonce geschaltet war in einer lokalen Zeitung hier, ne? Die lief jeden Monat, die kostete immer das Gleiche und die Bewerberzahlen waren auch immer ziemlich gleich, nämlich null, null.
Aber das ist, glaube ich, auch das Gängigste, ne? Das, also kenne ich an, unglaublich viele Praxen, die das genau so machen. Genau.
Genau, das
Ja.
ist so ein bisschen, das kann man auch verstehen, finde ich, aus der Sicht meiner digitalen Strategieberatungen, die ich so mache, weil das ist das, was die Leute kennen und können. Und Ergotherapiepraxen treten jeden Tag an, weil sie eine Sache besonders gut können. Die liegt aber nicht in allzu großer Schnittmenge mit Digitalisierung und Marketing, ne?
Das
Sondern die können
stimmt.
noch mehr. Und ich bin immer ein Freund davon, wenn jemand das macht, was er am besten kann, ne, sein Wissen auf die Straße bringt und wenn digitale Prozesse sich darum kümmern, dass andere Sachen einigermaßen und möglichst automatisiert laufen. Und so haben wir uns als erstes Mal vorgenommen, dieses Abo als Zeitungswerbeschaltender mal zu beenden.
Und dann?
Und dann haben wir uns das angeguckt, wie das digital gehen kann, oder? Okay. Dann haben wir geschaut, wie man das digitalisieren kann und haben gesagt, es muss eigentlich so sein, dass man zuerst mal die Leute da anspricht, wo sie unterwegs sind. Und das ist eigentlich heute in Social Media, ne? Insbesondere die Generation Z ist echt, also ich glaube, es gibt jetzt zu Corona-Zeiten, gab es jetzt kürzlich die Statistik, 10 Stunden Bildschirmzeit haben wir am Tag. Ich würde mal die Frage stellen, wie viel Stellenannoncen pro Stunde, pro Tag die Leute so schaffen. Ich glaube, dass wenn die Generation Z heute eine Stellenannonce in die Hände kriegt, dann ist das, weil die Oma die ausgeschnitten und auf den Küchentisch gelegt hat. Ansonsten passiert das nicht. Und dann haben wir gesagt, wir müssen die Leute da ansprechen. Wir müssen sie bei Facebook ansprechen, wir müssen sie bei Instagram ansprechen, was aus Sicht des Kanals große Vorteile hat, weil Facebook zum Beispiel Leute sehr konkret targetieren kann. Ich kann also zum Beispiel sagen, ich möchte Menschen erreichen zwischen 18 und 25. Das wäre die Generation Z, ne? Und ich möchte Menschen erreichen in meinem Ballungsgebiet, die vielleicht Ergotherapie als Berufswunsch oder als berufliche Tätigkeit angegeben haben. Das geht sehr, sehr genau. Und das macht einen Riesenunterschied zu diesem Streumarketing, was in der Zeitung funktioniert, ne? Also wir sagen immer, es nützt dir nichts, wenn du Hundefutter verkaufst und das 10.000 Katzenbesitzern zeigen kannst, dann wirst du trotzdem kein Hundefutter verkaufen, ne? Aber wenn du 100 Katzenbesitzer ansprechen kannst, und das können die Kanäle Instagram, Facebook sehr, sehr gut, dann wirst du auch dein Futter verkaufen.
Und jetzt noch mal ganz kurz zur Abgrenzung, weil viele ZuhörerInnen jetzt vielleicht sagen: Naja, also ich habe auch in diversen Facebook-Gruppen hier meine Stellenanzeige reingepostet und da kam nichts dazu. Ihr habt aber keine Stellenanzeige im Sinne von in einer Gruppe gepostet als Beitrag, sondern tatsächlich eine Werbeanzeige geschaltet in Facebook oder in Social Media, die dann als Werbeanzeige auch tatsächlich angezeigt wird. Oder wie kann ich das verstehen?
Ja, tatsächlich haben wir, im Prinzip sind wir 3 Schritte gegangen. Das heißt, wir haben erstmal überlegt, okay, was sind also ja Attraktivitätsmerkmale von mir und meiner Praxis, ne? Also einmal, wie sexy bin ich als Arbeitgeber überhaupt? Was macht es attraktiv, hier bei mir zu arbeiten? Und dass das eben nicht wie so eine Einkaufsliste klingt, so ja, hier 7 Fortbildungstage im Jahr, regelmäßig Gehaltserhöhung, Weihnachtsgeld, dülülü. Das
Wir
ist so
sind lieb
das,
und
was so,
nett.
ja, genau. Und übrigens, wir haben auch eine Kaffeemaschine.
Ja,
So, also, dass
die ist
man das
wichtig,
eben
die ist
nicht,
wichtig.
ja, ohne würden wir hier auch nicht überleben, das stimmt. Aber da auch zu gucken, okay, was sind so Merkmale für hier, ne? Was sind so besondere Dinge, die uns vielleicht von anderen Praxen auch abheben, weil letztendlich geht es ja darum, dass ich mich abheben möchte, um eben, ja, gegenüber den anderen Praxen zu bestehen und da mir sozusagen ja, Bewerber ins Haus zu holen. Und das haben wir erarbeitet erstmal und passend zu diesem Bewerberzunahmen im Prinzip für andere Praxen jetzt ein Workbook entwickelt, sodass andere Praxen es auch tun können. Und haben dann überlegt, okay, wie verpacken wir diese Merkmale jetzt? Und haben eine einfache, recht simple Landingpage gebaut, mit im Prinzip den wichtigsten Daten zu mir, zu der Praxis, eben da auch Videos von Mitarbeitern gezeigt, weil wir einfach feststellen durch Instagram und so weiter, wie videoverwöhnt wir ja auch alle sind und wie Videos funktionieren. Es ist ja, also ich brauche da nicht mehr viel Text hinschreiben, das liest sich niemand durch, sondern da mit Videos zu arbeiten und die da eben zu platzieren. Und dann ja, überlegt, okay, wie Leute müssen jetzt auf diese Seite aufmerksam werden und sollen möglichst von dieser Seite aus sich direkt bei mir bewerben können, ohne eben loszuschleunern und noch ihren Briefumschlag fertig machen zu müssen. Und haben dann auf dieser Seite im Prinzip direkt ein Kontaktformular hinterlegt, was geknüpft ist an meine E-Mail-Adresse beziehungsweise auch an meine WhatsApp-Nummer. Und dann können die interessierten Ergotherapeutinnen, die gern bei mir arbeiten wollen möchten, sich direkt von dieser Bewerber-Tsunami-Seite im Prinzip bei mir melden, ohne Großaufwand.
Was daran spannend ist, ist zum einen, dass es keinen Medienbruch gibt, ne? Dass die Leute eben das vielleicht an ihrem Handy entdecken, abends auf dem Sofa und sagen, Mensch, hier Ergotherapie, bleiben kurz hängen, sehen das, gehen vielleicht auf die kurze Webseite, die auch sehr schnell zu erfassen ist und haben dann gleich dieses Kontaktformular. Das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend und sehr hilfreich, dass sie nicht das Medium wechseln müssen. Ne? Sie müssen nicht, keine Ahnung, an den PC noch gehen und den Druckertreiber installieren und weiß der Kuckuck, sondern sie tippen das dort ein, schreiben vielleicht eine WhatsApp, was im Übrigen total niedrigschwellig ist und als Abstrahleffekt auch noch ja ein Bild auf die Praxis hier wirft. Ne? Weil wir haben es erlebt im Prozess, dass Bewerbungen reinkamen, die gesagt haben, ich fand das so cool. Ich fand die Art der Präsentation der Praxis so cool. Das hat mich bewogen, mich zu bewerben. Ich weiß gar nicht, ob ich alles durchgelesen habe, was ich mache und ob das meine Schwerpunkte sind. Aber ich habe gesagt, wenn die da so weit vorne sind eigentlich, dann können die nicht in der Behandlung eines Murks machen oder so. Ne? Das ist schon.
Ich finde das eine super Sache, muss ich wirklich sagen, weil was mich so stört, auch an diesen Facebook-Gruppen, dass man eine Flut von Stellenausschreibungen mittlerweile dort hat. Und die verschwinden ja auch ganz schnell, ne? Weil wenn die ja nicht kommentiert werden, dann sind die ja irgendwie weg. Dann sieht man die ja auch nicht mehr in diesen ganzen Gruppen. Und ich fand einen Satz bei euch in dem Artikel, fand ich recht interessant und irgendwie habe ich mich auch ein bisschen, nicht selbst erwischt, aber schon, dass die Bewerbungen meistens ja eh irgendwo abgeschrieben werden. Und ich finde diesen persönlichen schnellen Kontakt per WhatsApp zum Beispiel, finde ich sehr schön, weil es bricht gleich mal das Eis. Und dann macht es die weitere Kontaktaufnahme viel einfacher. Also ich finde es eine super Sache und sehr zeitgemäß.
Hat ja auch was im Umdenken irgendwie zu tun, ne? Also so bei mir damals vor 10, 11 Jahren Bewerbung war das noch so, nein, du kaufst so eine schöne Bewerber dreiteilige Mappe und das passt. Und jetzt ist es so niederschwellig mit WhatsApp, ey, hast du mal einen Job, ich habe die Anzeige gesehen. Also ganz salopp gesagt, ne? Und da sieht man, dass der Arbeitgeber hier sehr oder die Arbeitgeberin hier sehr gefordert ist, das zugänglich zu machen. Finde ich extrem spannend, wie sich das so verändert hat, zumindest für meine subjektive Sichtweise.
Genau, aber am Ende finde ich, ist es ja tatsächlich auch das, was es ausmacht, dass ich direkt einen persönlichen Kontakt habe. Wenn ich jetzt als Chefin ein Video von mir auf diese Homepage oder auf diese Landingpage setze und eine direkte Ansprache mache, so, hey, ich suche dich, ich suche gerade Mitarbeiterinnen für den und den Bereich, bewirb dich doch mal, melde dich bei mir über WhatsApp und dann kommt die Nummer. Und diejenigen könnten mir ja auch direkt mit einem Video schon antworten. Und man hat schon so einen ersten Eindruck, man hört schon eine Stimme, man hat schon ein Bild von der Person und nicht nur DIN A4 beschriebenes Papier.
Finde ich sehr schön. Also mir geht es zum Beispiel wegen persönlichen Kontakt, Jessica, weil du gesagt hast, dass gleich das Eis so gebrochen ist mit dem Video vielleicht und man hat schon mal die Stimme gehört. Ich kenne das aus dem Podcasten eben auch. Ich google vorher oder nehme eine andere Suchmaschine, mal unsere Interviewgäste, um zu schauen, was kann ich über die schon mal finden, um es für mich einfacher zu machen. Und ich glaube tatsächlich, dass es ein Bewerbungsverfahren deutlich schöner ist, wenn ich schon mal mein Gegenüber zumindest virtuell kennengelernt habe.
Also es ist der moderne Ersatz des Bewerbungsfotos.
Ja, super Sache.
Und ich habe in einem früheren Leben, hätte ich beinahe gesagt, Zahnarzt-Webseiten gemacht. Und das war mir ganz spannend, ganz lehrreich, weil die Zahnärzte haben natürlich alle ihre Fachgebiete, ne? Und keine Ahnung, Bruxismus und weiß der Kuckuck. Und dann haben wir die Webseiten immer aufgebaut und haben eben Patientenfotos gemacht, haben Patiententestimonials eingesammelt, haben die Mitarbeiter sprechen lassen. Und das war immer aus der tiefen Überzeugung, dass wenn ich mir einen neuen Zahnarzt in einer neuen Stadt suche, dann schaue ich in der Regel nach anderen Fragen als nach dem, was der Zahnarzt mir eigentlich erzählen könnte über seine Fachgebiete, ne? Sondern ich frage mich als Patient, zum Beispiel, kann mir jemand einen empfehlen, dem ich vertraue, der schon mal da war? Und dann kommen so ganz banale Fragen ans Licht wie, tut das weh, wenn ich dahin gehe, ne? Ist der nett? Und auf sowas gucken die Leute auf den Webseiten. Die gucken, lächelt der? Also wenn der gleich grimmig guckt, dann habe ich, glaube ich, schon keine Lust mehr, mein Loch dahin zu tragen im Zahn, ne? Und das muss man, glaube ich, auch in so einem Bewerbungsprozess sichtbar machen. Und das gibt eine normale Bewerbung, eine klassische Zeitungsbewerbung. Da schreibe ich ja nicht rein, wir sind freundlich und lustig, ne? Normalerweise wäre vielleicht mal cool, das zu machen, wäre schon mal eine Verbesserung, aber auf den Bildern sehe ich es halt. Wenn ich die Mitarbeiter als Testimonials was sagen lasse, hat das einen ganz anderen Effekt. Wir nennen das immer den Fielmann-Effekt, ne? Das ist, fast jeder kennt diese Werbung im Fernsehen, die, obwohl sie so eigentlich stumpf ist, dass sich da jemand hinstellt und wir wissen alles, sind eigentlich Schauspieler, funktioniert sehr, sehr gut, ne?
Es
Das ist
spricht dann
Werbung.
an, ja.
Ja.
Genau. Und das alles kann man auf dem Wege, auf dieser einen kleinen Webseite, die wir in einem Baukasten gebaut haben, tatsächlich, den ich glaube, jeder irgendwie beherrschen kann für sich, ja, darstellen kann. Und da muss man noch ein bisschen schauen, dass man seine Mitarbeiter mal fragt, warum, was ist eigentlich cool hier, ne? Warum arbeitest du gerne? Warum kommst du eigentlich 5 Minuten vor der Zeit? Du könntest auch um 9 kommen. Warum bist du immer um 15 vor und ich sehe dich immer im Teamraum, ne? Solche Sachen mal rauszukitzeln, das ist eigentlich was, wo wir gesagt haben, das ist diese, wir nennen das Attraktivitätsanalyse. Das ist auch die berühmte Betriebsblindheit letzten Endes im Busch, ne? Dass ich immer sage, ja gut, wir machen halt, keine Ahnung, Pädiatrie und das und aber warum die Mitarbeiter so gerne kommen, boah, ich hatte eine Vermutung, aber ich habe sie nie gefragt, ne?
Auf jeden Fall sehr schön und beschweißt bestimmt auch das Team zusammen, so das mal so zu durchlaufen. Das war, glaube ich, wir haben hier 1,5 Tage die Videos gemacht und Fotos für meinen Bewerber-Tsunami sozusagen, für meine Tsunami-Page. Und also wir haben unglaublich gelacht. Und ich muss auch wirklich sagen, als wir anschließend die Sachen zusammengeschnitten hatten und ich hatte die fertigen Videos vor mir, es war schon auch ein bisschen Rührung dabei, weil ich gedacht habe, krass, da waren so starke Antworten dabei, also inhaltlich und auch, wo ich gedacht habe, so wow, so wird die Arbeit hier wahrgenommen? Wahnsinn, das erlebt man so im Berufsalltag. Morgens und bis nachmittags arbeitet man hier und macht seine Stunden und Behandlungen. Aber wie manche klein oder was Dinge, die ich als Kleinigkeiten empfinde, dann von meinem Team wahrgenommen werden, das war schon krass. Also ich dachte, wow, das hat mich schon sehr stolz gemacht.
Und das Schöne ist, das klingt erstmal 1,5 Drehtage. Zum einen muss man sagen, du hast ein Team von wie viel?
Ja, wir sind 20, ne? 20
20 und
Mitarbeiterinnen.
wir haben sie alle gefilmt, ne? Das ist vielleicht, erklärt so ein bisschen die 1,5 Tage, weil das vielleicht ein bisschen gruselig klingt. Und was man noch dazu sagen kann, ich bin immer ein Freund des tapferen Schneiderlein-Prinzips. Wir haben die Prozesse und die Ergebnisse, die wir da entwickelt haben, haben wir auch genommen, um andere Sachen nochmal, ja, zu beleben, zu frisch zu machen. Und haben zum Beispiel, ihr nehmt mittlerweile, glaube ich, Flyer mit zu Ärzten, wo ihr vielleicht vorhabt, die zu Netzwerkpartnern zu machen. Und da kommen diese Statements wieder rein. Da aus diesen Interviews mit den Mitarbeitern wird nochmal, werden andere tolle Formulierungen geboren, ne? Wofür steht die Praxis eigentlich? Was ist das Framing, wie die Praxis nach außen gesehen werden will? Und jeder Mitarbeiter hat ja auch seine Klienten und Klientinnen, wo dann klar ist, die erzählen auch was, warum sie gerne kommen, ne? Und was toll ist. Und vielleicht weiß das auch die eine oder andere Praxisinhaberin oder andere Praxisinhaber dann nicht, und hört das erstmal und sagt, ach cool, das mögen die an uns, dann schreiben wir das doch mal oben auf die Webseite und nicht mehr herzlich willkommen, ne?
Schön. Ich glaube, jetzt habt ihr damit ganz viele ArbeitgeberInnen neugierig gemacht. Und Informationen zu eurem Manual schreiben wir auf jeden Fall in die Shownotes bei uns rein. Das heißt, ihr, liebe HörerInnen, könnt euch da noch mal genauer informieren und natürlich den Artikel in der Ergopraxis dazu lesen.
Ich habe jetzt noch eine etwas provokantere Frage, auf die ich noch eingehen möchte. Und da werde ich etwas weiter ausholen müssen, damit man sie auch versteht. Dabei möchten wir auf Überlegungen eingehen, die dem Fachkräftemangel entgegenwirken könnten, ohne dass neue TherapeutInnen aus dem Hut gezaubert werden. In einem vorherigen Interview haben wir den Fachkräftemangel ebenfalls thematisiert und dabei kamen Überlegungen auf, dass die Reflexion der Therapiestruktur, zum Beispiel Überprüfung von Therapiezielen bei DauerklientInnen, bei vielen Praxen zu einer Entspannung der Situation beitragen könnte, wirklich könnte, ne? Was denken Sie, oder was denkt ihr darüber und sollten ArbeitgeberInnen mit ihren Mitarbeitern ArbeiterInnen über die Therapien sprechen und überdenken und da vielleicht auch das ein oder andere anpassen. Wie denkt ihr darüber?
Also tatsächlich ist das was, was bei uns sehr klar kommuniziert wird in der Praxis und wo wir, glaube ich, als Team jetzt seit 10 Jahren im Prinzip arbeiten wir ausgerichtet, klientenzentriert und betätigungszentriert. Und für uns ganz klar ist, okay, wenn ich ein Therapieziel erreicht habe, dann ist die Therapie erstmal beendet oder zumindest pausierend, bis ein neues Anliegen angebracht werden kann. Ne? Und manchmal sind das nur 4 Wochen, manchmal ist es aber auch ein halbes Jahr, gerade so in der Pädiatrie, dann sind die Therapieziele erstmal erreicht und wir beenden dann die Therapie und dann gibt es vielleicht die Umschulung auf die weiterführende Schule und es gibt neue Anliegen. Und dann können die gerne wiederkommen. Aber um zwischendurch eben Kapazitäten für die neuen Klienten, die auf der Warteliste stehen, zu schaffen, ja, müssen da einfach Therapien beendet werden zwischendurch oder mindestens mal eine Zeit lang pausieren, bis klar ist, okay, dann gibt es eine neue Lebenssituation oder andere Umstände, die die Therapie wieder erforderlich machen. Oder eben auch zu überlegen, okay, was können wir den Leuten ermöglichen, um ja, die Therapiezeit nicht nur in der Praxis zu haben und gebunden an den Therapeuten, sondern vielleicht auch zu Hause, ne? Übungen für zu Hause, bestimmte Apps, die genutzt werden können, zum Beispiel, dass man dann sagen kann, okay, wir fahren zumindest schon mal die Frequenz von dreimal die Woche auf einmal die Woche runter und haben Therapieergänzungen, die zu Hause aber selbstständig durchgeführt werden können.
Interessanter Gedanke, also dieses Hilfe zur Selbsthilfe oder Empowerment, dass man das fokussiert bei Klientinnen.
Genau. Und dann auch zu gucken, okay, wie kann man die vielleicht auch, also wenn es nur darum geht, dass vielleicht die Therapie, sag ich mal, überspitzt, deren Tag strukturiert, weil die wissen, okay, ich muss mich fertig machen, weil ich muss dann mit dem Bus dahin fahren und so weiter und bin den ganzen Tag beschäftigt, nur weil ich eine Stunde zur Ergo gehe. Und das dreimal die Woche, das macht ja ein Stück Wochenstruktur und Tagesstruktur für die Klientinnen. Dann zu überlegen, okay, was gibt es, was könnte man ersetzen, also womit könnte man ersetzen? Gibt es vielleicht irgendwelche Freizeitangebote, VHS-Kurse, Sportvereine und so weiter, wo man dann gemeinsam recherchieren kann und die dann dazu berät und vielleicht schafft anzugliedern, damit man eben ja, diesen Zeitfenster anders füllt.
Wir haben ja auch das Problem, auch in den Praxen oder beziehungsweise auch bei mir in der Einrichtung, dass Klientinnen, deren Therapie wir beenden möchten, also auch ich als Ergotherapeut, Angst haben, dass sie eben nach der Beendigung der Therapie keine Therapie mehr im späteren Verlauf bekommen könnten, obwohl vielleicht auch gewisse Anliegen da sind. Was denkt ihr, sollte da seitens der Ärztinnen und Krankenkassen ein flexibleres Versorgungsmanagement irgendwie angestrebt werden, um eben die Entspannung der komplexen Situation des Fachkräftemangels zu unterstützen?
Ja, definitiv. Also da denke ich, ist es das Gleiche wie jetzt zu sagen, okay, wir machen das Ganze diagnoseabhängig, finde ich auch schwierig, sondern es ist ja immer Klienten- und Anliegenabhängig.
Finde ich
Je
sehr schön,
nach,
dass du das nochmal so sagst, ja.
ja. Also da ganz klar zu sagen, okay, ich kann jetzt nicht an einer Diagnose festmachen, wie viel Therapiebedarf jemand hat. Das hängt ja von so unendlich vielen Faktoren an, wie Umfeldbedingungen, Umweltbedingungen und so weiter. Der eine Klient ist da ziemlich fix unterwegs, hat vielleicht auch eine wahnsinnsintrinsische Motivation, ist vom Antrieb super und kriegt die Sachen schnell umgesetzt, die man in der Therapie erarbeitet. Andere Klienten mit der gleichen Diagnose brauchen dreimal so lange. Und ich finde, da ist es für uns als Therapeuten Oder sollte es uns Therapeuten obliegen, wie lange wir tatsächlich dann nachher brauchen, wenngleich das natürlich an die Bedingung geknüpft ist, dass wir klar die Therapieziele kommunizieren. Also ich würde mir jetzt nicht das Recht einfordern wollen zu sagen, ich möchte darüber entscheiden, wie viel Therapie jemand braucht. Ich finde, das ist immer eine Kommunikation mit dem Arzt, weil der verordnet. Aber da ganz klar zu sagen, okay, wenn die Ziele noch nicht erreicht sind, möchte ich gerne das Gehör haben, warum das nicht so ist und warum ich noch Folgeverordnung brauche. Oder eben dann auch zu sagen, okay, hey, das hat richtig gut geklappt und hier sind wir jetzt nach 10 Einheiten fertig.
Ich denke trotzdem, dass diese Situation oder diese Herausforderung zu entscheiden, ob Klientinnen eben oder wie viel Therapie Klientinnen brauchen, irgendwann auf uns zukommen wird. Also gerade Stichwort offener Zugang oder Blanko-Verordnungen, da werden wir schon nochmal an diese Herausforderung kommen.
Ja, das sehe ich auch so. Also da glaube ich auch, dass das dann auch so sein wird, dass wir das dann sowohl in der Frequenz und in der Verordnungsmenge entscheiden müssen.
Und deswegen fand ich es gerade so gut, dass du gesagt hast, dass man nicht nach Diagnose verordnen soll. Und da gebe ich dir absolut recht.
Ja.
Okay, wir kommen gleich mal zur letzten Frage. Und zwar, die stellen wir jeden unserer Gäste. Es hat jetzt weniger was mit dem Thema zu tun. Wer hat denn euch auf dem bisherigen Weg inspiriert oder wer macht es immer noch?
Da versuche ich mal für uns beide zu antworten. Und zwar hat uns konkret, glaube ich, inspiriert, dass hier zwei Professionen zusammengekommen sind, die eigentlich nicht so häufig was miteinander zu tun haben. Ich komme aus dem Bereich, wie gesagt, digitales Marketing, Online-Marketing. Das ist sehr, sehr kompetitiv. Das ist wirklich ein großes, großes Ringen um Sichtbarkeit. Kann man sich vorstellen, ne? Auf Facebook, Instagram, Fernsehen, wo auch immer. Versucht jeder eigentlich Sichtbarkeit für seine Sachen zu erreichen. Und da sind wir sehr einem großen Wettbewerb ausgesetzt. Und in der Ergotherapie ist mir sofort aufgefallen, dass das hier ganz, ganz wenig passiert, dass wenig Öffentlichkeitsarbeit gemacht wird, wenig Marketing gemacht wird und dass das teilweise sogar ein bisschen eine Scheu zeigt. Bei Jessi ausdrücklich nicht, aber ich habe darüber hinaus Kollegen, Praxen kennengelernt mittlerweile, wo ich schon sage, das ist immer ein bisschen, wird vorsichtig betrachtet. Man mag das nicht so laut drüber reden, was man Tolles macht. Und daran hängt auch eine gewisse Scheu vor der Digitalisierung. Und da konnten wir, glaube ich, beide schnell sehen, dass hier ein echtes offenes Feld ist. Ich sage immer etwas provokant, aber das erlaube ich mir mal, weil die Frage davor ja auch provokant war. In der Ergotherapie habe ich am Anfang gesagt, wenn ich euch dahin bringe, dass ihr so 5 bis 10 Jahre hinter dem Stand seid, wo so die richtig kompetitiven Marketer sind, dann habt ihr 10 Jahre Vorsprung vor eurem Wettbewerb. Und ich glaube, dass das eine Riesenchance ist für Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten hier zu sagen, ich zeige einfach, was ich kann. Ich überlege mir mal, was ist mein Framing? Wie werde ich draußen gesehen? Und kümmere mich einfach ein bisschen drum und werfe meine Scheu vor der Digitalisierung über Bord. Ne? Ich habe vorhin gesagt, dass ich ein großer Fan davon bin, wenn die Leute das tun, was sie am besten können und mit klugen digitalen Prozessen dafür sorgen, dass das gesehen wird. Einfach, dass die Leute sehen, okay, wenn ich das Problem habe, gehe ich am besten dorthin. Und dann ist ja allen geholfen. Ne? Dann hat weder Marketing noch Digitalisierung irgendwie sich zu schämen für das, was da passiert. Und da haben wir uns, glaube ich, sehr inspiriert gegenseitig. Das ist einfach toll, da immer zu gucken, gemischte Teams aufzubauen, ne? So sich mal einen Verrückten dazu zu holen, einfach mal über Digitalisierung nachzudenken beispielsweise. Das finde ich großartig. Und für unsere Seite nicht immer, ja, keine Ahnung, die nächste Facebook-Kampagne für irgendwelche großen Firmen zu bauen, sondern auch einfach mal zu gucken, was gibt es denn für spannende Branchen, die hier inspirieren wollen und inspiriert werden wollen.
Über den Tellerrand hinaus, definitiv, ist es meistens ein Gewinn an Wissen und an Fähigkeiten.
Ja, die Intelligenz liegt zwischen den Köpfen, ne?
Das ist ja, das stimmt.
Genau, da einfach, glaube ich, ist so, weiß nicht, ich kenne ganz viele Menschen gerade, weil er einfach auch in vielerlei Munde ist, so ein bisschen Finn Kliemann, finde ich, ist da ins Vorbild nicht, aber Inspiration tatsächlich einfach mal immer zu gucken, hey, was ist eigentlich alles möglich, ne? Und da nicht zu schauen, okay, wo sind jetzt gerade so die Grenzen meiner Branche und da halte ich mich schön dran, sondern eben, so wie ich dann eben Jan kennengelernt habe, zu gucken, okay, hey, was kann man denn gemeinsam vielleicht mal Neues denken und Neues entwickeln und welche Strukturen lassen sich vielleicht auch mal in neue Konzepte übertragen oder neu stricken? Und da einfach offen zu sein und so wie Jan eben gesagt hat, auch mal an dann richtig an sich zu glauben und zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach mal und ich teste das mal und wir können letztendlich immer nur daraus lernen. Und wenn es dann eben nicht funktioniert, habe ich trotzdem ja was gelernt und nehme jetzt mit, was ich eben gelernt habe, ne? Und da glaube ich, das tut aber der ganzen Therapeutenszene, glaube ich, gut, da ganz selbstbewusst zu sein und zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach mal und schaue, was passiert.
Selbstbewusstsein steht den Ergos sowieso sehr gut.
Absolut.
Und ich danke euch für eure Zusammenfassung, dass eure Zusammenarbeit euch so inspiriert gegenseitig. Das ist doch ein wundervoller Abschluss dieser Folge. Und ich danke euch ganz sehr für euren Input. Liebe HörerInnen, falls ihr da mit uns mitdiskutieren wollt oder manche Dinge vielleicht ein bisschen kontrovers seht, könnt ihr gerne in Facebook mit uns mitdiskutieren in der Kommentarfunktion oder auch auf Instagram. Oder wenn ihr ein bisschen schüchtern seid, könnt ihr uns das auch gern als private Message schicken. Da sind wir sehr interessiert dran, wie ihr das findet und wie ihr das vielleicht selber macht. Ansonsten, wie gesagt, könnt ihr uns immer auch erreichen unter info@performance-skills.de. So, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden, die in den Shownotes stehen, wie gesagt, die ergänzenden Informationen auch zu dem Programm Bewerbetsunami. Und Robert, hast du noch ein Schlusswort?
Ich habe noch ein Schlusswort. Genau. Passt auf euch auf, bleibt gesund und nochmal vielen Dank an euch beiden für ja, diesen Input. Und ich glaube, was wir daraus hinausnehmen sollen, ist eben, seid ein bisschen selbstbewusster, schaut euch dieses Programm an und ja, dann ab an die Tasten und an die Videokamera. In diesem Sinne, passt auf euch auf, bis zur nächsten Folge und bis dann. Ciao, ciao.
Performance Skills, der Pod.